In »Die große Verblendung«, einem Essay in Buchlänge, fragt sich der indische Schriftsteller Amitav Ghosh, warum die Erderwärmung und Naturkatastrophen noch kein Thema der zeitgenössischen Literatur sind. Warum wir nicht in der Lage zu sein scheinen, uns das bevorstehende Klimakaos angemessen auszumalen. Warum die Literatur uns die Gefahren der Erwärmung noch nicht ausreichend real vor Augen geführt hat und warum noch nicht reihenweise Romane aus dem Genre vorliegen, das sich mit der Unheimlichkeit der Welt um uns herum befasst und das ihr im Grunde halb herbeidenkt. Andere bezeichnen das als Cli-Fi. Fiktionale Texte, die in Bezug auf die Umwelt Alarm schlagen. Abenteuergeschichten mit didaktischer Absicht, oft mit klarer politischer Agenda. Doch Ghosh hat etwas anderes vor Augen. Den großen Klimaroman. Man denke nur an die Geschichten, die sich um solche Fragen wie »Wo warst du, als die Berliner Mauer fiel?« oder »Wo warst du am 11. September?« verdichtet haben. Wird jemals jemand die Frage stellen, wo warst du bei 400 ppm? Oder wo warst du, als das Larsen-B-Schelfeis auseinanderbrach? Amitav Ghoshs Antwort? Wahrscheinlich nicht, weil die Dilemmata und Dramen des Klimawandels einfach nicht mit den Geschichten vereinbar sind, die wir uns über uns selbst erzählen. Vor allem in konventionellen Romanen, die meist auf einer hoffnungsvollen und positiven Note enden und das Bewusstsein eines Einzelnen in den Mittelpunkt stellen, anstatt das Schicksal aller. Das ist natürlich eine sehr eng gefasste Definition von Roman, aber fast jedes Element unserer Erzähltraditionen legt nahe, dass der Klimawandel ein absolut unpassendes Thema für die Werkzeuge ist, die uns zur Verfügung stehen. Ghoshs Frage bezieht sich sogar auf Comic-Verfilmungen, die sich theoretisch mit der Erderwärmung befassen könnten. Wer wären die Helden? Und was würden sie tun? Diese Problematik erklärt wohl auch, warum so viele Unterhaltungsformate, die sich den Klimawandel vornehmen, etwa The Day After Tomorrow, so kitschig und pedantisch daherkommen. Kollektives Handeln ist, dramaturgisch betrachtet, todlangweilig. Noch akuter ist das Problem in Videospielen, die sich als neues Medium zu Büchern, Filmen und Fernsehserien hinzugesellen oder sie sogar ersetzen und von ihrer Erzählstruktur her noch stärker auf den Protagonisten ausgerichtet sind, das heißt auf den Spieler. Sie versprechen zumindest eine Simulation eines eigenen Handelns. Das könnte sich in den kommenden Jahren zu einem immer größeren Trost für uns entwickeln, sollten wir weiterhin wie Zombies auf den Untergang zuwanken. Schon heute fordert das beliebteste Videospiel der Welt, Fortnite, die Spieler dazu auf, während eines Extremwetterereignisses um knappe Ressourcen zu kämpfen, als könne man in einem solchen Szenario allein bestehen und das Problem lösen. Neben dem Heldenproblem gibt es auch ein Schurkenproblem. In die gehobene Literatur mögen epische Geschichten, für die sich der Klimawandel als natürlicher Schauplatz anbietet, nicht passen, aber mindestens in den Genres Roman- und Blockbusterfilm sind eine Reihe entsprechender Handlungsschemata verbreitet, von den Superhelden-Sagas bis hin zur Alien-Invasion-Erzählung. Die Geschichten, die sich unter dem Thema Mensch gegen Natur zusammenfassen lassen, könnten kaum urgewaltiger oder vertrauter sein. Aber in Moby Dick, Der alte Mann und das Meer oder vielen weniger hochklassigen Beispielen, diente die Natur meist als Metapher für eine theologische oder metaphysische Kraft, denn sie blieb rätselhaft, unerklärlich. Auch das hat der Klimawandel geändert. Wir wissen heute, was die Wetterextreme und die Naturkatastrophen bedeuten, auch wenn sie immer noch mit prophetischer Gewalt eintreffen. Sie bedeuten, dass weitere solche Ereignisse folgen werden und dass wir es selbst verschuldet haben. Es wären gar nicht viele Änderungen nötig, um Independence Day in ein Cli-Fi-Werk zu verwandeln. Aber gegen wen würden die Helden anstelle der Außerirdischen kämpfen? Gegen uns selbst? In Geschichten, in denen die Bedrohung der nukleare Vernichtungskrieg war, das Gegenstück zum Klimawandel, das die amerikanische Unterhaltungskultur eine Generation lang dominierte, war die Frage nach den Bösewichten leichter zu beantworten. Das war der Dreh- und Angelpunkt von Stanley Kubricks Dr. Seltsam. Dass das Schicksal aller in den Händen einiger weniger Verrückter lag. Wenn sie die Welt in die Luft jagen würden, wüssten wir genau, wer daran schuld war. Diese moralische Eindeutigkeit war nicht auf Kubrick oder seinen Nihilismus zurückzuführen, ganz im Gegenteil. Sie war Teil des Allgemeinwissens über die geopolitische Lage im damals noch jungen atomaren Zeitalter. Genauso war die Verantwortung auch in 13 Tage verteilt. Robert Kennedys Erinnerungen an die Kuba-Krise, die unter anderem deshalb so viel gelesen wurden, weil sie sich so genau mit den Erlebnissen der normalen Bürger in diesen Wochen im Jahr 1962 deckten. Man sah zu, wie die Gefahr der Auslöschung der gesamten Welt wuchs und wieder abnahm, allein durch eine Reihe von Telefonaten zwischen zwei Männern und ihren relativ kleinen Beraterstäben. Doch wenn es um die moralische Verantwortung für den Klimawandel geht, ist die Situation deutlich verworrener. Die Erderwärmung ist nichts, was eventuell passieren könnte, falls ein paar Leute einige extrem kurzsichtige Entscheidungen treffen. Sie geschieht bereits heute überall auf der Welt und ohne, dass es direkte Zuständige dafür gäbe. Der Atomkrieg wäre theoretisch auf ein paar Dutzend Menschen zurückzuführen gewesen. Bei der Klimakatastrophe sind es Milliarden, über einen langen Zeitraum und über weite Teile der Erde hinweg. Das soll aber nicht heißen, dass alle gleichermaßen dafür verantwortlich wären. Obwohl das letztendliche Ausmaß des Klimawandels dadurch bestimmt wird, wie die Industrialisierung in den Entwicklungsländern abläuft, sind die heutigen Verursacher größtenteils die Wohlhabenden der Welt. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung erzeugen die Hälfte aller Emissionen. Diese Verteilung deckt sich weitgehend mit dem weltweiten Einkommensgefälle, was einer der Gründe dafür ist, dass die politische Linke mit dem Finger auf das übergeordnete System zeigt und dem industriellen Kapitalismus die Schuld gibt. Das stimmt auch. Aber das benennt noch keinen Gegner, sondern nur ein toxisches Investitionswerkzeug, an dem ein Großteil der Welt Anteile hält, die meist mit großem Eifer gekauft wurden. Und diese Menschen genießen ihren augenblicklichen Lebensstil. Das trifft mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf Sie und mich und alle anderen zu, die sich mit ihrem Netflix-Abo die Flucht aus dem Alltag erkaufen. Gleichzeitig stimmt es nicht ohne weiteres, dass die sozialistischen Länder der Welt in Bezug auf Kohlendioxid verantwortungsbewusster handeln würden, weder heute noch in der Vergangenheit. Mitschuld ist eine schlechte Voraussetzung für spannende Unterhaltung. Moderne Moralstücke benötigen Antagonisten, und das Verlangen nach solchen wird stärker, wenn die Schuldzuweisung zu einer politischen Notwendigkeit wird, was mit Sicherheit bald eintritt. Das ist sowohl für fiktionale als auch für nicht-fiktionale Erzählungen ein Problem, denn beide beziehen ihre Logik und ihre Energie aus dem jeweils anderen. Die naheliegenden Bösewichte sind die Ölkonzerne. Und tatsächlich ergab eine kürzlich angestellte Untersuchung von Filmen, in denen es um die Klimaapokalypse geht, dass die Mehrheit von habgierigen Unternehmen handelte. Aber der Impuls, ihnen allein die Schuld zuzuweisen, wird dadurch erschwert, dass die Industrie und das Transportwesen nicht einmal 40% der weltweiten Emissionen ausmachen. Die Abstreitungs- und Desinformationskampagnen dieser Unternehmen machen es zwar leichter, diese zu Schurken zu erklären. Eine groteskere zur Schaustellung unternehmerischer Durchtriebenheit ist kaum vorstellbar. Und schon in der kommenden Generation wird die Leugnungshaltung der Ölindustrie wahrscheinlich als eine der abscheulichsten Verschwörungen gegen die Gesundheit und das Wohl der Menschen gelten, die die moderne Welt je gesehen hat. Aber Bösartigkeit ist nicht das gleiche wie Verantwortung. Und es gibt bisher nur eine politische Partei in einem Land der Welt, die sich das Leugnen des Klimawandels auf die Fahnen geschrieben hat. In einem Land, in dem nur 2 der 10 größten Ölkonzerne ansässig sind. Die Tatenlosigkeit der Amerikaner bremste den weltweiten Fortschritt im Bereich Klima sicherlich aus. In einer Zeit, in der es nur eine Supermacht auf der Welt gab, Aber außerhalb der Grenzen der USA, die nur für 15% der weltweiten Emissionen verantwortlich sind, gibt es einen derartigen Klimaskeptizismus nicht. Zu glauben, dass allein die Republikanische Partei oder ihre Unterstützer aus der Ölindustrie die Schuld an der Erderwärmung trügen, ist eine Form des amerikanischen Narzissmus. Dieser Narzissmus, davon gehe ich aus, wird durch den Klimawandel gebrochen werden. Im Rest der Welt, in dem die Maßnahmen gegen den Kohlendioxidausstoß genauso langsam voranschreiten und der Widerstand gegen einen echten Politikwandel ebenso stark ist, ist die Leugnung schlicht kein Problem. Der Einfluss der fossilen Brennstoffindustrie spielt natürlich eine Rolle, aber das gilt auch für die Trägheit, die Verlockung kurzfristiger Profite und die Vorlieben der Arbeiter und Konsumenten der Welt. Und alles zusammen ergibt ein breites Spektrum der Verantwortung, das sich von wissenschaftlichem Egoismus über wahre Ahnungslosigkeit bis hin zu reflektierter, aber naiver Selbstzufriedenheit erstreckt. Wie formt man daraus eine Erzählung?